Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Wir kommen ja diese Woche zweimal raus und deswegen haben wir es uns aufgeteilt mit den Neuigkeiten sozusagen. Ich habe das in der letzten Folge gemacht. Hast du mir was mitgebracht?
Ja, ich habe heute Neuigkeiten dabei. Die größte Neuigkeit kann ich dir aber gleich erzählen, bevor wir zu den offiziellen Neuigkeiten kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat es so innerlich so gestresst, dass wir uns nicht getroffen haben, weil wir waren ja beide lange krank. Du warst im Urlaub, das war alles so nicht geplant und ich habe richtig gemerkt, wie in meinem Alltag diese Struktur fehlt. Und das klingt so bedauerlich, aber so ist es eigentlich nicht gemeint. Was ich eigentlich ausdrücken will, ist, ich freue mich voll, dass wir jetzt wieder in Time sind, weil wir haben uns gesagt, klar, wir waren jetzt lange nicht draußen, aber die Inhalte kommen trotzdem. Das ist die zweite Folge diese Woche und damit sozusagen wieder zurück.
Dann sind wir wieder im Lauf, ne?
Im Lauf.
Gerade so vor der Buchmesse.
Ach, wirklich, und es fühlt sich so gut an, einfach endlich wieder in Time zu sein mit unserem ambitionierten Zeitplan. Aber es ist einfach wichtig. Wir müssen drüber sprechen. Also, los geht's. Im Vulkan. Gut, ich habe ein paar Neuigkeiten dabei. Wir hatten uns ja in der letzten Folge schon mal über künstliche Intelligenz unterhalten und die geplanten Lockerungen des Urheberrechts in Großbritannien. Und jetzt habe ich gesehen, dass vor wenigen Tagen ChatGPT eine erste Erzählung verfasst hat, mit dem Hinweis, dass natürlich wahrscheinlich dauernd ChatGPT irgendwie gebeten wird, Erzählungen zu verfassen, aber das war jetzt so ein offizielles Ding und da wurde dann auch in den Zeitungen drüber berichtet und das hat mich irgendwie fasziniert. Die Erzählung selbst konnte ich nicht nachlesen, aber so ein paar Reaktionen darauf. Und ich wollte jetzt erstmal fragen, ob du ChatGPT schon mal benutzt hast, ob das in deinem Alltag eine Rolle spielt.
Ja, ich habe es 2-3 Mal benutzt, einfach um zu gucken, was es ist.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich bin nicht so fasziniert davon oder sowas. Ja. Mich interessiert es einfach irgendwie nicht, wenn es von einer Maschine kommt, so weißt du. Also ich habe mal reingeguckt, habe mal irgendwie gefragt, weiß ich nicht, nach Filmtipps oder weißt du, einfach um mal zu gucken, was die Maschine einem dann so ausspuckt. Aber ich finde es irgendwie uninteressant, auch wenn ich weiß, dass das in Zukunft eine Riesenrolle spielen wird. Ja. Wie ist es bei dir?
Ja, mir geht's ähnlich. Ich habe es noch gar nicht benutzt, noch nie. Und irgendwie denke ich mittlerweile, es wird bei mir so eine Sache wie mit dem Autofahren. Ich werde es einfach lassen, so aus Prinzip. Und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass mein Mann es aber mal benutzt hat und es war total lustig. Er hat für ein Musikprojekt nach einem Gedicht gesucht.
Ja.
Von einem spanischen Autor oder einer spanischen Autorin über einen bestimmten Strand. Und tatsächlich hat dann die künstliche Intelligenz ein Gedicht ausgespuckt. Und dann haben wir versucht, es rückzuverfolgen. Also wir haben dann versucht, das Gedicht auch ohne die AI zu finden. Und dann haben wir es nicht gefunden. Und irgendwann hat mein Mann gefragt, sag mal, gibt es dieses Gedicht eigentlich wirklich? Nachdem diese künstliche Intelligenz auch Lebensdaten zum Autor ausgespuckt hatte und so. Und dann kam so, nein, irgendwie war ich so, ich wollte unbedingt was präsentieren können und dann habe ich mir was ausgedacht. So, und das haben wir nur rausgefunden, weil wir diese Rückübersetzung gesucht haben. Ja. Und das fand ich so bezeichnend. Und das Witzige war, bevor mein Mann die künstliche Intelligenz gefragt hatte, hatte er mich gefragt und ich hatte ein Gedicht, was sehr passend war für dieses Ding. Und letztendlich hat er das dann auch genommen. Also,
das heißt, du fühlst dich bestätigt.
Ich fühle mich bestätigt und wollte das mal kurz erzählen. Ja, und diese Geschichte, um die es hier jetzt geht, die da verfasst wurde, die fand ich insofern dann trotzdem spannend, weil in dieser Geschichte tatsächlich die Produktionsbedingungen der Geschichte reflektiert wurden. Also die KI hat über sich selbst reflektiert. Und darüber, dass diese Geschichte quasi eine KI-generierte Geschichte ist und was das für Debatten mit sich bringt und so weiter. Und das fand ich dann wiederum schon ganz schön spannend. Jetzt nicht im Sinne von, das wird uns alle irgendwie ersetzen können, sondern im Sinne von, es ist halt einfach was ganz anderes. Und wenn gerade diese Produktionsbedingung zum Thema gemacht wird, ist es einfach, finde ich, interessant, darüber nachzudenken.
Aber es ist auch interessant, weil ich habe so das Gefühl, Humor wird immer eingesetzt, auch bei der Entwicklung und Programmierung und sowas, um so Maschinen unsympathisch zu machen.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Auch
ja,
wenn, du
nahbar,
so an Filme, wenn du so auch an Filme denkst, wo so Roboter oder so, wo es darum geht, den Zuschauer, die Zuschauerin davon zu überzeugen, dass die irgendwie cool sind oder so, dann wird das meistens damit gemacht, dass die irgendwie lustig sind.
Ja.
Weil dann hat man so, das bricht sozusagen so das Eis, ne?
Genau. Und was ich eben irgendwie auch noch ganz interessant fand, ja, war einfach so die Tatsache, dass ich dann drüber nachgedacht habe, was du in der letzten Folge erzählt hast, dass es quasi darum geht, die KI weiter zu füttern, auch mit Texten, mit Büchern, mit dem Werk ganzer, also mit dem ganzen Werk von AutorInnen. Und ich dann so dachte, was ist eigentlich, wenn sozusagen die Leute, die KI trainieren und füttern sollen, wenn die zu, ja, nicht investieren wollen in diese Werke guter, lebender SchriftstellerInnen und dann kommen nur so, ja, super veraltete, gemeinfreie und urheberrechtsbefreite Texte da zum Füttern rein. Ich meine, dann wird doch die Literatur auch dementsprechend. Also die Texte, die diese KI generiert, kann sich ja nur an etwas orientieren, was
da ist.
Da ist.
Ja, total.
Ja, das ist auf jeden Fall, war ganz schön, da mal reinzuschmökern. Aber war jetzt nicht so, dass ich direkt dachte, um Gottes Willen, ist sowas Tolles. Wir können alle einpacken. Was ich dir übrigens noch sagen wollte, bevor wir mal hier heute zu unserem Thema kommen. Wir hatten ja letztes Jahr sehr akribisch verfolgt, wie es um Bodo Hell steht, der ja tatsächlich auch verschollen geblieben ist.
Mhm.
Der, wie heißt denn das? Der ORF, genau, der hat jetzt in Gedenken an Bodo Hell eine kleine Reportage gemacht, die man sich anhören kann, und den Link, den packen wir auch in die Folgenbeschreibung, sodass ihr da mal reinhören könnt, denn Bodo Hell ist nicht gefunden worden, bis heute nicht, er ist ja seit August verschollen.
Und gilt er dann als verschollen oder gibt es dann irgendwann so ein Datum, wo man sagt, ab jetzt gilt er offiziell als tot oder
ja,
so?
Ja, also gibt's glaube ich schon. Da gibt's glaube ich so, also ich glaube, es gibt ein Datum, wenn das überschritten ist, wird das automatisch gemacht.
Okay.
Und vorher können die Angehörigen das, glaube ich, machen. Ich weiß aber, ich glaube, das ist bis jetzt noch nicht passiert. Die helle Kammer.
Liebe Lynn, wir haben schon verschiedentlich angerissen, dass wir Thomas Espedal sehr schätzen. Wir haben schon von der Lesung erzählt, wo wir bei ihm waren. Und jetzt erscheint zur Buchmesse ein neues Buch von ihm. Es ist ja gar nicht... Also seine Bücher sind ja meistens relativ schmal in der Regel so und sie erscheinen jetzt auch nicht ständig, sage ich mal. Nicht alle halbe Jahre kommt ein neues Espedal-Buch. Deswegen habe ich mich gefragt, was können wir uns darunter vorstellen und wie hat es dir gefallen?
Mhm. Ja, pass auf. Also wie immer natürlich von uns ebenso geschätzten Hinrich Schmidt-Henkel übersetzt.
Oh ja.
Der auch, glaube ich, auf der Buchmesse wieder viel dabei sein wird. Ja, und vielleicht auch noch der Hinweis, dass alle, die wir heute mitgebracht haben, auf der Buchmesse auch da sein werden. Also,
Falls
ihr das spannend findet, könnt ihr dann mal schauen, wo die da sind und euch das mal live angucken. Auf jeden Fall heißt das neue Buch von Thomas Espedal Lust und beschäftigt sich in zwei auch verschiedentlich benannten Teilen damit, wie er zum Lesen, zur Lust am Lesen und am Schreiben gekommen ist, um es mal ganz kurz zusammenzufassen. Die großen Fragen in diesem Buch, die da verhandelt werden, sind eigentlich, was ist das gute Leben? Wie wird man Schriftsteller? Und wie bin ich, Thomas Espedal, Schriftsteller geworden? Und in Teil 1 mit dem Titel Früchte einer Arbeit geht es hier vor allem um Espedals Aufwachsen bis hin zur Arbeit an seinem zweiten Buch. Ich finde, das ist eine ganz gelungene Auswahl, zeitlich gesehen, weil nachdem das erste Buch rauskommt und man merkt, man wird ein zweites schreiben, ist es ja immer so ein bisschen ein besonderer Moment.
Mhm.
Also klar, das erste Buch ist nochmal was ganz anderes, aber es verstetigt sich etwas. Und man beginnt so zu glauben, dass hier irgendwie was beruflich passieren könnte. Ja, und deswegen finde ich das ganz schön, dass der erste Teil diesen Rahmen hat. Er erzählt das anhand eines Motivs, das er aber jetzt nicht immer so aus- oder durchbuchstabiert. Also das ist am Anfang recht präsent, verliert sich dann aber zwischenzeitlich ein bisschen und wird im zweiten Teil wieder mehr aufgegriffen. Es geht um den Tod. Und zwar genauer gesagt um die Tode, die er in seinem Leben schon gestorben ist. Das ist also so eine Art Liste. Und an der hangelt er sich so ein bisschen entlang, um sein Leben zu erzählen. selbst wenn das irgendwann nicht mehr so explizit macht, habe ich beim Lesen verschiedener Episoden dann diese Liste selber so ein bisschen weitergeführt und dachte, oh, das ist also auch jetzt hier wieder einer dieser Tode, die er stirbt. Man muss dazu sagen, dass der Tod hier eher metaphysisch zu verstehen ist. Also so als Gedankenexperiment, als Persönlichkeitsveränderung. Offensichtlich lebt Thomas Espedal noch und er hat jetzt auch keine Nahtoderfahrungen gehabt. Also das ist
kein
eigentlich...
Jörn Fosse.
Ja.
Aber das spielt immer eine Rolle irgendwie in der skandinavischen Literatur. Ne? Der Tod ist irgendwie um jede Ecke.
Ja, und man denkt am Anfang noch so, also zumindest ging mir so, dass ich am Anfang noch so ein bisschen dachte, oh, das ist auch ganz schön so. Also man kann das ja schnell behaupten.
Ja, ja.
Also er sagt zum Beispiel, er erzählt seine Geburt als einen Tod. Mhm. Er fingiert quasi so die Erinnerung an in den Mutterleib, offensichtlich literarisch, fiktiv und so weiter. Mhm. Und dann wird er, also denkt er stirbt, dabei wird er nur geboren. Und manchmal denke ich dann immer so, ja, das klingt dann alles drastischer, wenn man das vom so als Tod erzählt.
Ja, ja, ja.
Auch so Persönlichkeitsveränderungen, die im Laufe des Lebens eben eintreten, gezwungenermaßen. Aber es hat mich dann doch so ein bisschen getröstet, dass es im zweiten Teil wieder eine größere Rolle spielt. Also du hast völlig recht, auch in diesem Buch aus Norwegen spielt der Tod eine große Rolle. Gut, aber gehen wir mal so ein bisschen weiter. Es geht so ein bisschen darum, wie er mit dem Schreiben begann. Und mit 15 reist er heimlich nach Oslo, streift dort durch die Straßen. Eigentlich will er nach Rom und will gerade umsteigen in den Zug nach Kopenhagen. Aber er sieht halt ziemlich viele wohnungslose Menschen auf der Straße und sieht jene, die sich davon so abheben, weil sie eben nicht wie diese wohnungslosen Menschen stillstehen, sondern die ganze Zeit rumherrennen und rumhetzen. Also Menschen, die offensichtlich irgendwas Wichtiges in Anführungszeichen zu tun haben. Und er begreift, während er sich das alles so ansieht, dass dieses Modell der Arbeit nicht für ihn gemacht ist, dass er das ablehnt, dass er frei sein will. Und er hat aber großes Heimweh schon an diesem Punkt. Und er kauft sich dann ein Notizbuch und einen Stift und beginnt zu schreiben. Und er kommt dann zwar bis nach Kopenhagen, aber reist dann weiter nach Hause, weil er halt merkt, er ist noch nicht so weit. Mhm. Und er muss eine innere Reise antreten. Keine äußere. Und das finde ich eine ziemlich spannende Erkenntnis, dass er eben merkt, ich muss eine Reise in der Sprache antreten, um zu meinem Schreiben zu kommen. Es gibt extrem viele Episoden, bei denen ich sehr lachen musste und die wirklich gut erzählt waren. Also zum Beispiel gibt es so einen Aufsatz, den schreibt er in der Schule. Vor ihm sitzt so ein Mädchen mit langen blonden Haaren und er sieht sie immer nur von hinten, quasi in der Schule, und verliebt sich so in diese langen Haare, in diesen Pferdeschwanz. Er beschreibt das auch so. Mhm. Und dann soll er eines Tages einen Essay oder so einen kleinen Aufsatz schreiben. Grundschule ist das wahrscheinlich, Jugendalter. Und dann schreibt er eben über diese Haare, und vor allem schreibt er darüber, weil dieses Mädchen halt mit Beginn der Pubertät die Haare abgeschnitten bekommen hat, weil sie halt irgendwie so was vermeintlich Sexuelles hatten. Ja, also man kennt das, ne? Junge Frauen werden oft sexualisiert und man dachte irgendwie, die Eltern dachten, dieses Mädchen mit den langen Haaren, das ist jetzt zu aufreißend, whatever, I don't know, ne? Es spielt ja auch ein bisschen in einer anderen Zeit. Auf jeden Fall kommt dieses Mädchen mit den schönen blonden Haaren, mit kurzen Haaren in die Schule und Thomas Espedal schreibt einen Aufsatz über die Haare seiner, also mit dem Titel Die Haare von XY und ihre schreckliche Mutter, so sinngemäß. Und wird dann mit den, die Eltern werden dann zum Gespräch eingeladen, weil sie sich quasi Sorgen machen sollten um die Entwicklung ihres Sohnes. Ich fand das einfach sehr schön erzählt. Es gibt auch eine Szene, er kommt aus einer Arbeiterfamilie, wohnt dann auch in so einer Gegend, wo es sehr viel Schlägereien gibt, bevor sie sich dann sozusagen in Anführungsstrichen hocharbeiten und wieder in ein Einfamilienhaus ziehen. Und er fängt dann an zu boxen und dann boxt er sich so mit seinem Vater und die trainieren das halt richtig und irgendwann kippt so die Stimmung und der Vater vergisst, dass er gerade mit seinem Sohn eigentlich so spielerisch boxt und dann kloppen die sich aus Versehen total weg. Und wie er das beschreibt, ich weiß nicht, ob man das so, naja, also ich fand es auf jeden Fall wahnsinnig komisch, weil quasi dieses ganze Milieu auch so ein bisschen so entmystifiziert wird. Also er sagt halt, er hat's gemocht. Er mochte die Kloppe, er mochte die Reibereien und er fand die Leute toll. Und es ist halt nicht so dieses, oh mein Gott, ich komme von der Gosse. Narrativ, ja. Okay, also, und es geht dann immer so weiter. Er geht dann noch aufs weiterführende Gymnasium und das ist auch so ein Ausrutscher eigentlich zum Beispiel, weil er quasi, es gab in der Klasse eine Wette, dass wer den besten Notendurchschnitt hat, kriegt irgendwie 100 Pfund oder sowas. Und er wollte halt das Geld unbedingt haben und hat sich übelst angestrengt und hatte dann halt einen richtig guten Notendurchschnitt. Ich glaube, er hat sogar das Geld gewonnen. Und das Problem war, dass er dann eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen hat, wo er eigentlich gar nicht hin wollte. Und dann ist er in so eine Spezialklasse der Naturwissenschaften gekommen und war halt so völlig geschockt, weil er meinte dann wirklich so, diese ganzen Leute, die waren für ihn wie so fremde Wesen, die da in dieser Spezialklasse sitzen und irgendwie mathematisches Denken, ne, so, also so richtig verinnerlicht und verkörpert haben. Also es sind schon ganz lustige Sachen. Er beginnt dann irgendwann wirklich weit zu reisen, vor allem mit dem Auto, fährt auch über die Autobahn durch Deutschland, gibt es lange Passagen. Muss aber sagen, dass gerade dieser erste Teil, glaube ich, vor allem interessant ist für Schreibende, die einfach sich entweder selbst in ihm erkennen oder sich von ihm distanzieren in ihrem Werdegang oder mal so, mal so. Und es ist natürlich ein Buch für Fans von Espedal, ne? Also es ist ja nicht so, dass er nicht schon viel, viel öfter autofiktional oder autobiografisch gearbeitet hätte. Ich finde aber zum Beispiel, dass es Texte gibt wie das Jahr, wo ihm das einfach auf eine Art und Weise gelingt, die für mich auch ganz unabhängig davon interessant ist, was das mit ihm zu tun hat. Und hier finde ich das nicht so sehr. Da hängt es und oder steht es und fällt es schon sehr an seiner Person, der man schon was abgewinnen muss im Vorfeld.
Ja.
Das finde ich nicht so ein guter Einstiegstext. Und der zweite
sehr
Teil.
Ein ergänzender Text.
Sozusagen. Ja, genau. Und der zweite Teil heißt dann Lesefrüchte. Und der beschäftigt sich dann explizit auch mit der Lust am Lesen und setzt da ein, wo er als Schriftsteller erfolgreich wird. Er bekommt 2009 so einen wichtigen Kritikerpreis. Da hat er schon 25 Jahre lang geschrieben und auch irgendwie mehr oder weniger davon gelebt. Aber jetzt beginnt halt so der Erfolg.
Ja.
Also den Erfolg, der ihn auch bis heute ausmacht. Er hat wahnsinnig viele Preise bekommen, Übersetzungen folgten. Und er schildert jetzt mit Anfang 60, wie er merkt, dass sein Gedächtnis schlechter wird. Er weiß, dass seine Familie eine Disposition zu so Demenz und solchen Sachen hat und hat irgendwie Angst, will unbedingt eine Art Erinnerungsroman schreiben. Und gleichzeitig ist er nochmal Vater geworden. Der hat ja eine 30-jährige Tochter zu diesem Zeitpunkt, Anfang 60. Ich glaube 2021 rum ist das gewesen, da er das schreibt. Und er hat nochmal einen kleinen Sohn bekommen, der quasi 30 Jahre jünger ist als seine Schwester. Und er denkt viel über den Tod nach, nicht wie im ersten Teil als ein Gedankenspiel, sondern eher jetzt als einer realen Angst, die ihm vor allem nachts einholt. Und damit wird es jetzt natürlich auch wieder sehr universell. Er schreibt vor allem nachts, weil er tagsüber mit der Kindererziehung auch beschäftigt ist. Er denkt an die Orte, an denen er geschrieben hat. Das ist eigentlich eine ganz große Reise durch die Nacht, durch Hotelzimmer und andere Zimmer, in denen er geschrieben hat, das ist für ihn was ganz Wichtiges, also wo er überall schon geschrieben hat und wie gut das ging und warum es nicht so gut ging an anderen Orten. Er denkt auch an sein erstes Kind nach, zu einer Zeit, da er dann Vollzeitvater war, 6 Jahre lang und gar nicht geschrieben hat und seine Karriere nach einem erfolgreichen Nachwuchspreis erstmal 6 Jahre einfach stagniert ist. Er erzählt davon, wie sein Schreiben genau aussieht, sein Arbeitsplatz, sein Schreibwerkzeug. Er hat da ganz konkrete Vorstellungen. Er schreibt ja mit der Hand zum Beispiel auch immer noch und dann am Ende erst mit der Schreibmaschine ab. Er denkt an seine Studienzeit in Bergen, wo er das Schreiben gelernt hat. Da kommt dann auch das schöne Zitat, was ich finde sehr viel für sein Werk spricht, also sehr viel aussagt darüber. Da schreibt er nämlich, und ich verfiel auf die Idee, dass meine Bücher zusammenhängen sollten wie ein einziger langer Roman, in dem ich verschiedene Genres anwenden und erforschen wollte. Biografie, Tagebuch, Brief und so weiter. So kennen wir ihn. Und da reiht sich dieses Buch nahtlos ein. Alles rauschhaft, repetitiv, ungeordnet, traumartig. Vor allem aber bekommt man, und das finde ich ist dann gut für den Titel, bekommt man Lust zu schreiben. Und zuletzt habe ich dir noch das Buch quasi in einem Satz zusammengefasst mitgebracht. Es gibt nämlich die eine Stelle, wo er sagt, erst schreibt man, um Schriftsteller zu werden. Nach einer Weile schreibt man, um so gut zu schreiben, wie man nur kann, um als guter Schriftsteller anerkannt zu werden. Aber irgendwann verschwindet all dieses. Man schreibt, um zu überleben, um das Leben auszuhalten. Das kann man finden, wie man will. Das trifft sicherlich nicht auf alle Menschen zu, die schreiben, aber für Thomas Espedal trifft es zu und ich glaube, darum geht es ihm in diesem Buch.
Schön, und das ist auch ein bisschen das, was, finde ich, beim Lesen zumindest für mich auch die Faszination an ihm ausmacht, dass man das Gefühl hat, er nimmt es halt sehr ernst. Und irgendwie ist das schön. Das hat man ja bei Fosse und so auch, ne, dass das Schreiben wirklich was extrem Wichtiges ist. Und das hat man auch bei der nächsten Schriftstellerin, die auch so ein bisschen jetzt, zumindest in Deutschland, gerade so entdeckt wird, habe ich so das Gefühl. Nämlich auch, ja, einfach in den letzten Monaten, weil auch Bücher von ihr rauskommen. Und zwar geht es um Vigdis Hjorth und ganz neu rausgekommen ist ein sehr schmales Buch, das heißt Die Wiederholung. Und da geht es auch um das Schreiben sehr viel und um die Wichtigkeit vom Schreiben, die sozusagen mehr, also es ist wichtiger als nur einfach, sage ich mal, ich will halt Bücher schreiben oder sowas, ne? Es hat eine persönliche Bedeutung irgendwie, das Schreiben. Und ich will einen kleinen Rückbezug nochmal machen zu unserer Novellenfolge, denn dieses Buch mit seinen 160 Seiten könnte auch eine Novelle sein. Einerseits wegen dieser Länge, aber vor allem, weil im Zentrum eben ein unerhörtes Ereignis steht, was wir so ein bisschen rausgearbeitet haben, dass das eigentlich für die Novelle immer so, ja, die Sache ist, die entscheidend ist. Ich möchte aber das unerhörte Ereignis an dieser Stelle nicht verraten, weil ich finde es irgendwie schade, wenn du dann so 160 Seiten hast und dann gibt es so ein zentralen ja. Punkt, ne? Und wenn du den dann irgendwie verrätst, dann, das muss man selber sozusagen rausarbeiten und gerade hier, weil das unerhörte Ereignis wird einem nicht so hingeklatscht. Es fängt nicht damit an oder so, sondern es ist eher sehr, sehr subtil reingearbeitet und passiert eigentlich unter der eigentlichen Handlung und man spürt die ganze Zeit, da ist noch was, ne? So viel vielleicht dazu. Worum geht's jetzt so auf der reinen Handlungsebene? Also eine Ich-Erzählerin haben wir, die erinnert sich in einer Hütte in Nordamerika an ihre Jugend in einem kleinen norwegischen Dorf. Das heißt, es gibt so einen Rückbezug irgendwie. Es ist auch so ein bisschen, auch eigentlich so ein bisschen eine Nachtgeschichte. Also sie sitzt da nachts, es ist dunkel, weit weg von ihrer Kindheit und erinnert sich eben. Ganz konkret geht es um die Zeit, in der die Ich-Erzählerin und ihre Freundin so die ersten Kontakte mit Jungs geknüpft haben und wie das eigentlich so in ihrem Elternhaus ankam, bei der Mutter und bei dem Vater. Und es ist immer so, dass die Mutter ist so sehr überfürsorglich und ängstlich und sowas und fragt sie die ganze Zeit, hast du geraucht? Wenn sie nach Hause kommt, muss sie irgendwie kurz bei der Mutter vorbei und muss zeigen, dass alles okay ist bei ihr, so, ne? Und der Vater sagt immer so ein bisschen, der sitzt immer irgendwo auf dem Sofa und sagt so, jetzt lass doch mal das Mädchen in Ruhe, ne? Und sie wünscht sich auch immer so ein bisschen, dass der Vater irgendwo wieder auftaucht und quasi dass sie mit der Mutter nicht allein ist, weil die Mutter halt so eine extreme Überfürsorge und Angst quasi um sie hat und eben alles so kontrolliert. Und, genau, und ich glaube, bei solchen Coming-of-Age-Geschichten ist es ja oft so, dass die Beziehungen der Jugendlichen untereinander so im Fokus stehen. Und hier ist es aber so, dass es wirklich um dieses Verhältnis eigentlich zu der Mutter geht. Und dass alles, was mit diesen Jugendlichen passiert, eigentlich immer ganz viel damit zu tun hat. Dann für sie ist das Entscheidende dann, wie sie es dann wieder der Mutter quasi erzählen muss oder nicht erzählt und so weiter. Es gibt aber natürlich diese Entwicklungsebene mit den Jugendlichen. Sie lernt dann einen jungen Mann kennen und es geht so darum, wie sie dem eben näher kommt auf Partys und wie der eigentlich auch keine Ahnung hat, aber wie die zwei dann irgendwie doch zusammenfinden und dann haben sie da ihr erstes Mal, was, das kann man schon vorwegnehmen, wirklich eine ziemliche Katastrophe ist, aber auch sehr, sehr lustig, also nicht in einem schlimmen Sinne eine Katastrophe, ne, sondern einfach sehr, sehr lustig und am Ende geht sie halt wieder dann nach Hause und muss wieder irgendwie alles so verbergen vor ihrer Mutter. So viel dazu und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Der Titel Die Wiederholung wird gleich auf zwei Ebenen ausgespielt und damit kommen wir so ein bisschen zum Formalen dieses Buches. Einerseits arbeitet die Sprache sehr viel mit Wiederholung von Worten und Motiven. Das ist auch was mich sehr an Jon Fosse irgendwie erinnert hat. Dieses, dass man immer wieder auf bestimmte Worte und so zurückkommt und dass das nicht nur, sage ich mal, so ist, wie du es jetzt so ein bisschen erzählt hast, vielleicht bei Espedal, dass sozusagen ein Motiv wieder aufgegriffen wird, dass irgendwie, ne, ein Bild wiederkommt, sondern dass du es wirklich in der Sprache, dass das Wort richtig in dem Satz vorgeholt wird, durchgedreht wird und dann wird es wieder irgendwie vielleicht leicht verschoben, nochmal gleich gebracht. Wobei ich sagen würde, dass J trotzdem noch sich da drin nicht so verliert wie Fosse. Bei Fosse hast du ja echt manchmal das Gefühl, der dreht dann frei und dann geht das dann über 20 Seiten, dreht er das die ganze Zeit nur noch durch.
Ja, es bei hat was Musikalisches, ne, genau, bei Fosse, das ist so wie so ein und Beat
dann,
irgendwie.
Genau, erscheint. Und dann kann der aber auch da nicht mehr weg.
Ja.
Ne, und dadurch kann es schon passieren, dass man sich manchmal, dass es eine gewisse Länge gibt oder man sich da so einlassen muss, aber dann nichts mehr. Bei J gibt es schon, wird trotz dieser Wiederholung und dieser auch musikalischen Sprache und diese Arbeit mit diesen Motiven trotzdem immer sehr geradlinig erzählt. Also es gibt trotzdem immer so eine geradlinige Handlung. Aber auch auf inhaltlicher Seite, und da kommen wir dann vielleicht eher zu dem, was wir auch bei Espedal so ein bisschen gehört haben, gibt es so Motive, die sich halt immer durchziehen. Und das größte Motiv, würde ich sagen, ist die besorgte Mutter, die ihrem Kind nachspioniert. Inzwischen gehört Vigdis Hjorth zu den renommiertesten norwegischen Autorinnen und ich glaube aber, dass sie hierzulande, wie gesagt, um da nochmal den Bogen zurückzuschlagen, gerade entdeckt wird und ich hoffe, dass die Buchmesse dazu beiträgt, sie zu entdecken, weil dieses Buch ist wirklich fantastisch und vielleicht hat man sozusagen so ein bisschen rausgehört, wenn man so hört, um was es geht oder so, aber ich empfehle das wirklich allen, das zu lesen, dann werden sie nämlich auch dieses unerhörte Ereignis noch mit dazu nehmen können und ja, also wirklich eine große Empfehlung. Du hattest es ja schon gesagt, sie wird ja dann wahrscheinlich auch da sein, ne?
Ja, sie hat viele Termine.
Ja.
Auch zusammen mit Karl-Ove Knausgård zum Beispiel.
Also hinkommen, zuhören.
Hinkommen, zuhören. Ich habe, finde ich sehr schön, ich finde auch deine Begeisterung sehr erfrischend heute. Ich habe dir auch noch ein Buch mitgebracht. Und das passt ganz gut dazu, weil es auch kurze Texte sind. Es sind Erzählungen und es handelt sich um das Prosa-Debüt einer norwegischen Dichterin. Mhm. Helene Mislund und sie wurde 84 in Oslo geboren, hat Journalistik, Jura, Wirtschaft studiert, hat auch mal eine Literaturzeitschrift gegründet mit dem Titel Mob. Ich weiß nicht, ob das...
Was das heißt?
Nee, frage ich mich auch gerade. Ich war irgendwie bei Mob, aber dann dachte ich, das wäre ja auch ein Zufall. Na gut, sie hat 2018 eine Gedichtsammlung rausgebracht und zwei Jahre später, also schon in Anführungszeichen 2020, erschien dann ihre Kurzgeschichtensammlung, die jetzt dank des Verlags Trottoir Noir, also dem Verlag, wo ich auch debütieren durfte, die jetzt ihre erste Übersetzung ins Deutsche hat, übersetzt wurde von Nora Prøfrock, die grundsätzlich viel aus dem Skandinavischen übersetzt, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, mhm, und die das Ganze auch ganz, ganz toll übertragen hat, wie ich finde. Was ist das also für ein Prosa-Debüt? Es ist ein Erzählband. Das sind zum Teil Erzählungen drin, die nur zwei Seiten lang sind oder kürzer. Manche sind etwas länger und immer geht es da um das Schweigen und das Unsichtbare. Der Titel ist auch Aller Dinge Kern. Und gleichzeitig, während es also oft sozusagen um einen Mangel an etwas geht, etwas, was man nicht fassen kann, ist auf der anderen Seite eine Überfülle an Sinnen, die eingesetzt werden. Da wird das Licht beobachtet, Gerüche werden durchschritten, so viel, dass es gibt, womit sich diese Figuren beschäftigen, was sie wahrnehmen müssen, dass es sie immer davon abhält, mit dem Gegenüber so zum Punkt zu kommen, zum Kern quasi. Das war so mein Eindruck, was das ist es, was die Geschichten so zusammenhält. Und ich habe dir da auch mal ein Zitat mitgebracht, denn dieser titelgebende Kern der Dinge ist eben immer einer, der sich nicht so ganz scharf stellen lässt, der immer ein bisschen entwischt. Und sie selbst schreibt in einer Erzählung Folgendes. Und da wird auch, glaube ich, nochmal ganz gut deutlich, wie diese Wahrnehmung funktioniert, die hier eingesetzt ist in dem Buch. Jenny tat mir leid, aber jedes Mal, wenn ich versuchte, das Ganze in Verbindung mit mir selbst zu bringen, entglitt es mir. Stattdessen nahm ich plötzlich Details an den Dingen um mich herum wahr. Um die glänzenden Buchstaben auf der Tastatur hatten sich kleine, fast unsichtbare Halbkreise aus Schmutz gebildet. Vor dem Fenster sah ich, wie ein Traktor Salz streute. Die Maschinerie musste einen Fehler haben. Das Salz kam in ungleichmäßigen Schüben heraus und blieb in dicken Streifen auf dem Gehweg liegen. Später fiel mir auf, dass mein Chef nur den einen Hemdärmel gebügelt hatte und dass eine Kollegin sich die Lippen einen Tick größer geschminkt hatte, als sie eigentlich waren. Hier merkt man auch, dass diese Sinneswahrnehmungen nicht einfach nur Füllung sind, sondern dass die wesentlich sind für diese Figuren und wie genau man auch hinschauen muss, als Figur, aber auch als Autorin natürlich dann letzten Endes, um all diese Dinge wahrzunehmen. Da ist trotz dieser Überfülle an Sinneseindrücken nichts überflüssig, der Ton bleibt stets konzentriert und ich finde, dass, ohne dass ich jetzt konkreter auf den Inhalt eingehe, weil ich finde, das läuft dann immer auf das Nacherzählen von irgendwelchen Sachen hinaus bei so einem Kurzgeschichtenband, hoffe ich sehr, dass auch ihre Gedichte mal übersetzt werden. Ich möchte dir trotzdem noch was vorlesen, damit man so ein bisschen ein Gefühl bekommt, auch für diese doch auch sehr schnörkellose Wahrnehmung, die sich jetzt vielleicht manche gar nicht so richtig vorstellen können, nachdem ich von Überfülle gesprochen habe. Aber da heißt es zum Beispiel, Ich suchte nach etwas Mildem in ihren strengen Zügen, nach etwas Sanftem an den bloßen Hals, der in seiner Blöße nicht darum bat, berührt zu werden, sondern nur klar und deutlich zeigte, dass er den Kopf hochhielt. Also solche kleinen Beobachtungen machen das Ganze auch sehr, sehr lesenswert. Und ganz zum Schluss bekommst du von mir noch einen schönen Satz. Versuch mal, jemandem eine gute Geschichte zu erzählen, wenn du nicht weißt, ob er oder sie es gut mit dir meint.
Was vom Tage übrig blieb. Denn wir wollen heute zum Abschluss an Christa Wolf erinnern, die am 18.03., also Dienstag diese Woche 1929, geboren ist. Also sie ist nicht diese Woche geboren, aber sie hätte Geburtstag gehabt. Und sie ist am 1.12.2011 in Berlin gestorben. Sie wäre also am 18. März 96 Jahre alt geworden. Was fällt dir zu Christa Wolf ein?
Cassandra, Medea, der geteilte Himmel. Viele Bücher, die ich geliebt habe.
Erzähl mal vom geteilten Himmel, weil ich glaube, Medea und Cassandra haben wir ja besprochen und das ist tatsächlich auch das, was mir immer sofort einfällt. Das ist das, womit ich sie verbinde. Kannst du einfach nur so vom Eindruck her kurz was erzählen dazu?
Ja, naja, woran ich mich halt noch erinnere, ist, dass es eben so spielt kurz vor dem Mauerbau und dass eben dieser geteilte Himmel, der Himmel.
Ah, okay, der Himmel durch die Mauer quasi geteilt.
Über Deutschland,
oder so, sozusagen.
Genau, und dann wird anhand von Figuren eben erzählt, wie sich das auch so entwickelt. Also es gibt so zwei Ebenen. Die eine Ebene spielt im Krankenhaus, da wird von Rita nach einem Unfall erzählt. Und dann gibt es eben noch eine allgemeine Ebene über das Leben im Krankenhaus. Und das Ganze wird dann gegengeschaltet zu dieser anderen Ebene, wo es um das Verhältnis dieser zweier Figuren geht und kurz vorm Bau der Mauer. Und ich fand irgendwie, auch wenn ich mich jetzt überhaupt nicht mehr an Details erinnere, aber dass in diesen Büchern, die sich ja auch wie Medea zum Beispiel, das hatten wir damals auch rausgearbeitet, als wir über Medea gesprochen haben. Wie viele Leute gearbeitet würden in unserer Folge, das ist unglaublich. Aber das ist quasi immer auch um so, also man kann es auch immer auf die DDR hinlegen, ja, hinlesen. Ja. Hier ist es sehr explizit in der geteilte Himmel. Bei Medea ist es natürlich wirklich eher im übertragenen Sinne. Aber dieses Abarbeiten an der DDR, das fand ich immer spannend bei Christa Wolf, auch dass sie sich da sehr missverstanden gefühlt hat. Da gab es ja wirklich auch viel Streitereien um die Deutung. Und ich glaube, sie ist einfach eine super wichtige Autorin, wenn wir über deutsch-deutsche Geschichte sprechen.
Genau, so würde ich es auch fassen. Sie ist eine sehr große Erzählerin, eine extrem einflussreiche Autorin,
ja,
die gleichzeitig sozusagen dieses offene Thema immer hat. Wobei ich sagen würde, das ist ja vielen aus dieser Generation so, ne? Wenn man jetzt so dran denkt, Günter Krass, der irgendwie in der SS war. Also so dieses, die waren halt mit der Geschichte, die damals geherrscht hat, in irgendeiner Weise natürlich verbandelt.
Ja.
Und dann hast du über viele, gibt so einen Punkt, wo man so nachfragt. Ne? Und bei Christa Wolf ist dieser Punkt eben, war sie zu nah dran an dem DDR-System sozusagen?
Ja, war sie
hatte
nicht sogar
Stasi-Spitze? Genau. Ja. Und inwiefern hat sie da wirklich irgendwie was Kompromittierendes verraten oder hat sie das halt einfach nur gemacht, damit sie ihre Ruhe hat und hat dann aber auch nichts Wichtiges erzählt?
Ja, sie sagt ja selbst, sie hätte das auch gemacht, um sie zu schützen, die
genau,
anderen,
genau,
weil sie eben
sie,
nie
sie
relevante
einfach,
Informationen
genau,
weitergegeben
genau.
hat. Ja.
Also das ist so dieser Punkt und gleichzeitig ist es aber so, dass sie sich, wie du gesagt hast, in ihrem Werk immer damit daran abgearbeitet hat und welches Projekt ich unbedingt noch von ihr lesen möchte oder was ich mir auch wieder jetzt so vorgenommen habe, kennst du dieses Ein Tag im Jahr 1960 bis 2000?
Oh mein Gott, ja, ich glaube, ich habe das mal angefangen zu lesen.
Ah, okay.
Wo also, sie jeden Tag beschreibt, immer am gleichen Datum, ne?
Genau, also ja. Sie beschreibt, das ist der 27. September und sie hat quasi über 43 Jahre lang jedes Jahr am 27. September den Tag aufgeschrieben, wie es ihr da ging, hat das analysiert und auch so ein bisschen als Selbstanalyse vom Verlag heißt es zunächst ganz frei von künstlerischen Absichten und publizistischen Projekten. Das halte ich für enorm unwahrscheinlich.
Ja, vor allem auch so ein Satz, der irgendwie eigentlich doch sagen soll, les mal weiter, auch wenn es am Anfang noch nicht so gut ist. Oder,
ja,
also so klingt's
ja, oder
doch.
So ein bisschen so, wie sie macht das ja so sozusagen, weil es steht dann auch authentische Selbstporträts, so nach dem Motto, sie hat das ja, das ist wirklich sie. Das hat die gar nicht so mit Hinblick. Aber das ist so, als wollte man irgendwie sagen, Thomas Mann hat seine Tagebücher nur für sich geschrieben, weil er einfach nur notieren wollte und gar nicht daran gedacht, dass die mal irgendwie rauskommt. Aber ich finde es ein interessantes Projekt. Ich mag solche Projekte, die sich, sage ich mal, auch so ein bisschen Zeit nehmen, wo man wirklich sagt, okay, das ist jetzt einfach was auf Dauer ausgerichtet ist. Das ist nicht irgendwie, ne? Und ich komme da immer wieder dran zurück. Das mag ich im Film, das mag ich in der Kunst und das mag ich auch in der Literatur. Und deswegen freue ich mich darauf, das zu lesen. Wir werden dann vielleicht auch mal drüber sprechen und stoßen jetzt erstmal an auf Christa Wolf.
Cheers.
Cheers und schönes Wochenende euch.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.